Störungen schauen wir uns einmal Philipper Kapitel 3 an. Schlagen wir wieder alle Philipper Kapitel 3 auf, die Verse 1 bis 3. Und da lesen wir nämlich Folgendes. Philipper 3, angefangen in Vers 1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht mich oder euch umso gewisser. Dass ich immer wieder dasselbe sagen muss, verdrießt mich nicht, sondern macht euch umso gewisser. Na, wollen wir hoffen, dass das stimmt. Weiter in Vers 2. Achtet auf die Hunde, achtet auf die bösen Arbeiter, achtet auf die Verschnittenen. Denn wir sind die Beschnittenen, die wir Gott im Geist dienen und uns in Christus Jesus rühmen und uns nicht auf menschliche Vorzüge verlassen. Ich lese hier ausschließlich von der neuen Lutherbibel 2009. Wir werden aufgefordert, uns zu freuen, weil wir das Verständnis von Gott erhalten haben, wie wir ihm folgen können und sollen und wen wir ablehnen müssen in unserem Leben. Das hatten wir in den letzten Kapiteln, in der letzten Predigt bereits besprochen. In Vers 3 spricht er dann von drei Kategorien von Menschen, auf die man eben achten soll, denen man ihnen nicht folgen soll. Er sagt die bösen Arbeiter, er sagt die Hunde und er sagt die Verschnittenen. Das sind eben Leute, denen man nicht folgen soll. Und böse Arbeiter, solche, die für Satan arbeiten, vielleicht ohne es zu wissen, aber die natürlich Dinge lehren und praktizieren, die von dieser Welt sind. Hunde, eine Bezeichnung für Menschen, die sich abgewandt haben von Gottes Lebensweg, vielleicht die noch nie gegangen sind. Sie können sich nachher in Offenbarung Kapitel 22, Vers 15 anschauen, dass Hunde dort auch erwähnt werden, die im Feuersee, im feurigen Pfuhl enden werden. Offenbarung 22, Vers 15, die werden nicht in der neuen Stadt Jerusalem sein. Es sind Menschen, die auch in sexueller Hinsicht sich total gegen das gestellt haben, praktiziert haben, was Gott von uns erwartet. Mit anderen Worten, sie haben das alles übertreten. Da gibt es die massigfaltigsten Möglichkeiten, wie man das verstehen kann. Und dann spricht er natürlich von den bösen Arbeitern, die ich sagte, von jenen, die die Wahrheit ablehnen und die für den bösen Gott dieser Welt tätig sind. Und so dann natürlich von den Verschnittenen. Das waren jene, die nach wie vor darauf bestanden, dass man sich physisch beschneiden lassen muss, um das Teil zu erlangen. Und Paulus hat natürlich sehr stark dagegen opponiert. Er hat nicht die Beschneidung als solche verurteilt, das keineswegs, aber er hat die Idee verurteilt, dass man sich beschneiden lassen muss, um das Heil zu erlangen. Da gab es viele, die dies gepredigt haben. Und natürlich ist die Beschneidung heute eine Entscheidung, die jeder selbst treffen muss, wenn es um die Eltern geht. Aber wie gesagt, wenn überhaupt dann am achten Tag, nicht irgendwann so zwischendurch, wenn man es gerade so will, dann sollte man schon das auch so tun, wie Gott es gesagt hat im Alten Testament. Aber wie gesagt, eine Verpflichtung besteht ja keineswegs. Lesen wir weiter in Philipper Kapitel 3 und Vers 4. Er sagt, obwohl auch ich in menschliche Vorzüge vertrauen haben könnte. Wenn ein anderer meint, er könne auf menschliche Vorzüge vertrauen, so könnte ich es viel mehr. Vers 5, am achten Tag beschnitten. Aus dem Volk Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, nach dem Gesetz ein Pharisäer. Was den Eifer betrifft, Vers 6, ein Verfolger der Gemeinde. Was die Gerechtigkeit betrifft, untadelig im Gesetz. Aber Vers 7, was mir Gewinn war, das habe ich um Christi Willen für Schaden gehalten. Nun schauen wir uns einmal diese Aufführung und Aufzählung ein wenig näher an. Er war nach dem achten Tag beschnitten worden, laut alttestamentlichem Gesetz. Er war ein Abkömmling von Israel, wie es heißt, ein Abkömmling von dem Stamm Benjamin. Warum ist das interessant? Nun, der Stamm Benjamin war der Stamm, der nicht gegen das Königreich David rebellisch sich gezeigt hat. Die sind zusammen mit Juda und den Leviten beim Hause Juda geblieben. So dann war Benjamin der Lieblingssohn von Jakob, nachdem Josef nach Ägypten verkauft worden war. Und Benjamin war der Einzige, der im gelobten Lande geboren worden ist. Also hier war Paulus ein Nachkomme von Benjamin. Aber er sagt auch, ich bin ein Hebräer der Hebräer. Was ist damit gemeint? Nun, er hatte in seiner Abstammung keine Heiden, die sich dann zum Judentum bekehrt haben. Er war auch nicht von gemischtem Blut sozusagen, er war also von daher ein Hebräer der Hebräer. Im Hinblick auf das Gesetz war er ein Pharisäer, wie es heißt. Das heißt, er hatte diese strikte Einhaltung der pharisäischen Schule, die er gelehrt bekommen hatte, die hat er durchgeführt. Nun, wie wir wissen, die Pharisäer waren sehr wohl nicht im Einklang mit dem geistlichen Gesetz Gottes. Aber was die rituellen Vorschriften anbelangte, da waren sie toll dabei. Und die Pharisäer waren auch von der jüdischen Gemeinschaft sehr angesehen. Und er sagt also hier, so war ich und ich habe auch diesen Eifer gehabt nach dem Fleisch. Aber dieser Eifer hat ihm nicht unbedingt viel gebracht, wie wir gleich sehen werden. Denn durch diesen Eifer nach dem Fleisch hat er keinerlei geistliches Verständnis erhalten. So, dann war er untadelig im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz. Er bezieht sich hier auf das Ritualgesetz. Er bezieht sich auf die ritualen Vorschriften. Das war er untadelig. Da hat er total alles so genau getan, wie das Ritualgesetz es vorschrieb und die pharisäischen Ideen es vorschrieben. Also was die Traditionen, was die Regeln der Pharisäer anbelangte, da war er total untadelig. Aber das half ihm nicht, im Gegenteil. Er hat sehr stark gegen Gott, gegen Gottes Gesetz gesündigt. Er hat die wahren Christen aufgrund dieses falschen Eifers verfolgt. Er wollte die Tradition der Menschen halten, der Pharisäer, und hat dadurch wahre Christen verfolgt. Die Untadeligkeit bezog sich auf die geistlichen Zeremonien. Sie bezog sich keineswegs auf das geistliche Gesetz. Und so sagt er hier, dass er in Vers 7 wahre Christen verfolgt hat, denn er hat insoweit nicht verstanden, worum es eigentlich ging. Alles das ist ihm jetzt zu Schaden geworden, heißt es. Mit anderen Worten, seine Vorzüge von der Geburt, seine Erziehung, seine äußeren Taten, sagen wir mal, im Hinblick auf das Ritualgesetz, Prestige, das er hatte. Alles das war eigentlich kein Vorteil für ihn. Er sagte, das war an sich für mich mehr so ein Hinderungsgrund. Das hat mir in keinster Weise geholfen. Und er fährt fort zu sagen in Vers 8, ja, ich halte in der Tat alles für Schaden, wegen der überragenden Erkenntnis Christi Jesu, meines Herrn, für den ich alles verloren habe und halte es für Dreck, damit ich Christus gewinne. Das sind starke Aussagen. Paulus war willens, alles aufzugeben, wenn das notwendig war, um die Erkenntnis Christi, um die es dir geht, zu gewinnen. Die Erkenntnis, die Jesus Christus hatte und hat, die wollte er gewinnen. Und wenn da irgendetwas in seinem Leben war, was ihn daran hindern würde, diese Erkenntnis zu gewinnen, würde er willens sein, es aufzugeben. Die Übersetzung Dreck ist eigentlich eine sehr höfliche Umschreibung. So heißt es im Griechischen keineswegs. Im Griechischen steht hier, okay, Sie gehen also auf eine Toilette, sagen wir einmal. Und was dann dabei herauskommt, das ist genau das, was hier Paulus beschreibt. Und zwar eine sehr unschöne, auch vielleicht riechende Sache. Okay? Ich glaube, ich muss das nicht näher erklären. Er bringt eine sehr, sehr starke Aussage hier, um zu zeigen, dass alles das, was man so als Vorzug ansehen kann von seiner Erziehung, von seiner Abstammung und all das, absolut total wertlos ist, wenn es darum geht, die Wahrheit von Gott und Jesus Christus zu erlangen. Und so fährt er fort, in Vers 9 Folgendes zu sagen. Und dem er gesagt habe, ich halte das alles für Dreck, damit ich Christus gewinne und in ihm gefunden werde, dass ich nicht meine eigene Gerechtigkeit aus dem Gesetz habe, sondern die durch den Glauben Christi, wie es heißen soll, sondern die durch den Glauben Christi, nämlich die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens. Wie ich sagte, er war perfekt, wenn es um die rituellen Gesetze ging, um die Tradition der Ältesten, der Pharisäer. Aber das hatte nichts zu tun mit der Erkenntnis, mit dem Glauben, mit der Gerechtigkeit von Jesus Christus. Und das war etwas, was er erlangen wollte. Es geht um die Gerechtigkeit Gottes, die nur durch den Glauben Gottes kommen kann. Noch einmal gesagt, Die Gerechtigkeit, um die es hier geht, es war nicht diese rituelle Gerechtigkeit, es war die Gerechtigkeit Gottes, die nur von Gott kommen kann, als ein Geschenk. Als ein Geschenk. Es ist der lebendige Christus in uns, der uns diese Gerechtigkeit geben kann, durch Glaubensgehorsam. Auch das ist etwas, was nur von Gott kommen kann. Es geht ja nicht um den menschlichen Glauben. Es geht um den Glauben, den Jesus Christus hat. Und wenn Jesus Christus in uns wohnt, durch den Heiligen Geist, dann haben wir seinen Glauben. Dann haben wir seine Gerechtigkeit. Und es liegt jetzt uns ob, diese Gerechtigkeit, diesen Glauben anzuwenden. Wenn Gottes Gerechtigkeit in uns ist, dann haben wir die Kraft, Gottes Gesetz zu halten. Dann haben wir den Glauben, dass es möglich ist, Gottes Gesetz zu halten. Und zwar in jedweder Situation. Lesen wir weiter in Vers 10. Philipper 3 und Vers 10. Damit ich ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden erkenne, indem ich seinem Tode gleichgestaltet werde, wenn ich nur zur Auferstehung aus den Toten gelange. Schauen Sie, das war seine Absicht, sein Wille, das war das, wofür er lebte. Er wollte sicherstellen, dass was immer auch in seinem Leben geschehen würde, er würde letztendlich zur Auferstehung aus den Toten gelangen. Er würde die Kraft, wie es hier heißt, seiner Auferstehung erkennen. Nun, das kann man auf zweierlei Weise verstehen. Zunächst einmal, es kann darum gehen, dass er die Kraft empfangen würde, empfinden würde, die notwendig ist, um ihn ins Leben zurückzubringen. Die Kraft der Auferstehung, mit anderen Worten, mit Gottes Kraft wurde Christus auferweckt, mit Gottes Kraft wurde auch er auferweckt werden. Es kann aber auch darum gehen, dass er sagt, ich will diese Kraft erhalten, die aus mir herausfließen wird, wenn ich auferstanden bin. Die Kraft Gottes, die wir alle haben werden als Gottwesen. Und mit der wir dann alles das tun können, was Gott der Vater und Jesus Christus heute bereits tun können. Und dann sagt er, ich wollte die Auferstehung aus den Toten erlangen. Auch das ist wichtig, diese Formulierung hier in Vers 11, die Auferstehung aus den Toten. Mit anderen Worten, es geht nicht nur um die Auferstehung der Toten. Er spricht hier ganz eindeutig die erste Auferstehung an. Die Auferstehung aus den Toten heraus. Das war ihm wichtiger als, sagen wir mal, die Auferstehung, die in der zweiten Auferstehung stattfindet, offensichtlich. Er wollte die Auferstehung aus den Toten erlangen. Dieser Ausdruck hier kommt nur an dieser Stelle vor, im Griechischen. Und es bedeutet so viel wie aus den Toten heraus auferstehen. Es gibt weitere Stellen, die etwas Ähnliches zeigen. Aber das ist das, was Paulus wollte. Mit anderen Worten, für ihn war es nichts Wichtigeres, als ins Reich Gottes zu gelangen. Und zwar in der ersten Auferstehung. Es geht Hand in Hand mit den Aussagen, wie sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit. Und er sagte, alles das, was mich daran hindern würde, es zu erlangen. Und er hätte ja hier diese Aufzählung gebracht, seiner Herkunft und was er alles gewesen war. Das war alles Dreck im Vergleich. Oder ein noch schlimmeres Wort. Im Vergleich. Und auch wir müssen zu dem Punkt gelangen, wo wir wirklich in unserem Leben nichts als wichtiger ansehen. Und ich betone das Wort nichts. Als zur Auferstehung aus den Toten zu gelangen. Zur ersten Auferstehung. Ins Reich Gottes zu gelangen. Und wir haben heute die Möglichkeit, wie ich zeigen werde, dies zu verstehen, was die meisten Menschen heute in keinster Weise verstehen können. Weiter in Vers 12. Er sagt nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet bin. Ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen könnte, weil auch ich von Jesus Christus ergriffen worden bin. Brüder, Vers 13, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eines aber sage ich. Ich vergesse, was hinter mir liegt und strecke mich aus nach dem, was vorne ist und jage nach, Vers 14, dem vorgestreckten Ziel, nach dem Siegespreis der himmlischen Berufung durch Gott in Christus Jesus. Und so viele nun von uns vollkommen sind oder diesen Punkt erreicht haben, von dem Paulus hier spricht, lasst uns so gesinnt sein. Und solltet ihr an irgendetwas anderes denken, dann verkündigt eure Meinungen und seht zu, dass andere auch das so dann sehen, wie ihr das seht. Nein, dann wird euch Gott auch das offenbaren. Warten wir auf Gottes Offenbarung. Und meinen wir nicht, wir sollten jetzt also Lehrer sein und selbst alles so lehren, wie wir es uns vorstellen. Und er fährt fort zu sagen, doch wozu wir gelangt sind, Vers 6, wozu wir gelangt sind, da lasst uns nach derselben Regel leben und gleichgesinnt sein. Auch hier wiederum geht es um die Gleichgesinntheit, diese Gemeinsamkeit. Zunächst einmal sagte Folgendes. Nicht aufgeben. Schwierigkeiten wird es geben. Guck nicht zurück auf das, was gewesen ist, sondern blick nach vorne und geht den Kampf und führt diesen Kampf weiter fort. Nicht aufgeben. Noch nicht einmal den Gedanken haben, aufzugeben, sondern voranzuschreiten. Er konnte nicht zurückblicken auf das, was er gewesen ist und gesagt und sagen könnte, okay, das will ich wieder sein. Was hat er gesagt? Das ist alles Dreck im Vergleich zu dem, worauf es ankommt. Er hatte keineswegs die Absicht, zurückzugehen zu dem, was er war. Er hatte verstanden, das bringt überhaupt gar nichts, sondern er musste voranschreiten. Das lesen wir in Lukas Kapitel 9. Schauen wir uns kurz einmal diese Stelle an. Lukas Kapitel 9, Vers 62. Lukas 9, Vers 62. Das sind starke Worte, wir kennen die Worte. Aber lassen wir uns noch einmal klar werden, was Christus hier sagt. Jesus sagte zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und zurücksieht, der ist nicht tauglich für das Reich Gottes. Das ist so, er hat dieses Bild, wo jemand dann pflügt, er läuft vielleicht hinter einem Tier her und dann guckt er zurück. Und wenn er wieder nach vorne blickt, dann sind irgendwo die Furchen gar nicht mehr so, wie sie sein sollten. Dann ist dieser schmale, gerade Weg in keinster Weise mehr schmal und gerade. Er sagt, man kann nicht zurückblicken. Man hat ja die Kosten gezählt, wenn man sich taufen ließ oder wenn man sich taufen lassen will, zählt man die Kosten und dann sagt man, okay, das ist der Weg, den werde ich jetzt gehen. Egal, was in meinem Leben geschieht. Wer das so nicht sieht, der sagt Christus, der ist nicht tauglich, der ist des Reiches Gottes nicht wert, wie es auch übersetzt werden kann. Und er spricht hier in Philipper 3 auch von der himmlischen Berufung. Natürlich wieder mal eine Stelle, die viele falsch verstehen, weil sie sagen, das bedeutet, wir werden also in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Das ist diese himmlische Berufung. Darum geht es keineswegs. Nirgendwo wird uns gesagt, dass wir in den Himmel eingehen, wenn wir sterben. Nein, es ist eine Berufung aus dem Himmel heraus. Gott, der Vater, Jesus Christus, die im Himmel sind, berufen uns. Das heißt nicht, dass wir in den Himmel gehen. Ganz im Gegenteil, wir werden gleich sehen, es ist Christus, der herabkommt aus dem Himmel auf diese Erde. Aber jetzt zunächst einmal weiter in Vers 17. Philipper 3 und Vers 17. Folgt meinem Beispiel, Brüder, und achtet auf die, die so leben, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn viele leben, von denen ich euch oft gesagt habe, nun aber auch mit Tränen sage. Er spricht hier Leute in der Kirche an, dass sie die Feinde des Kreuzes Christi sind, deren Ende die Verdammnis ist, deren Gott der Bauch ist, deren Ehre in ihrer Schande ist, die irdisch gesinnt sind. Unser Bürgerrecht aber ist in den Himmeln, Vers 20, und woher wir auch den Heiland, den Herrn Jesus Christus, erwarten. Schauen Sie, es ist Christus, der zurückkommt, aus dem Himmel heraus, auf diese Erde, Vers 21, der unseren Leib der Niedrigkeit verwandeln wird, damit er dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet wird, gemäß der Kraft, mit der er sich auch alle Dinge unterwerfen kann. Auch hier spricht er wieder diese Kraft an, die er auch erlangen möchte in der ersten Auferstehung. Auch hier wird viel gesagt. Schauen wir uns diese Stellen einmal genauer an. Zunächst in Vers 17 sagt er, folgt mir, folgt meinem Beispiel und achtet auf die, die so leben, wie uns zum Vorbild habt. Nun, Christus ist unser Vorbild, wie wir in einer Kurzpredigt letztlich gehört haben. Aber natürlich diejenigen, die so leben, wie Christus lebt, diejenigen, in denen Christus lebt, die sollen natürlich auch dann für uns als ein Vorbild gelten. Das bedeutet nicht, dass Paulus gesagt hat, okay, folgt mir in allem. Ich meine, Paulus hat gesagt im Römerbrief, dass er hin und wieder gesündigt hat. Er hat keineswegs gesagt, wir sollen ihm in diesen Situationen folgen, wir sollen nicht so leben, wie er lebt, wenn er gesündigt hat. Darum geht es nicht. Aber er sagt schon, dass man ihm folgen soll, insoweit wie er den richtigen Lebensweg geht, die richtigen Lehren verkündet und dann auch das praktiziert, was er gelehrt hat. Nicht die Sünde, aber seine gerechte Lebensweise. Und es gibt da viele, viele Stellen, die ich hier anführen könnte. Aber ich bin ja heute sehr barmherzig und werde nicht allzu lange über die Zeit schießen. Aber 1. Korinther 11, schauen wir uns die Stelle einmal kurz an. 1. Korinther Kapitel 11 und Vers 1. Das ist hier wichtig in diesem Zusammenhang zu sehen. Er sagt, folgt meinem Beispiel, wie ich dem Beispiel Christi folge. Mit anderen Worten, folgt mir nicht, wenn ich Jesus Christus nicht folge. Aber folgt mir schon. insoweit wie ich Christus folge. Er hat hier auch einen Kontrast, den er hier zum Ausdruck bringt. Er hat hier gerade von diesen bösen Arbeitern gesprochen. Denen sollte man eben gerade nicht folgen. Und er sagt, okay, aber folgt mir, soweit wie ich Christus folge. Einige Kommentare sagen, die Bedeutung ist auch, folgt mir aber nicht weiter, als wie ich Christus folge. Aber soweit wie er Christus gefolgt ist, sollte er uns schon als ein Vorbild gelten. Im Kontrast zu denen, die die Feinde des Kreuzes sind, die scheinbar, sagen wir mal, in der Kirche sind, aber nicht in Wirklichkeit, die durch ihren Lebensweg zeigen, dass die eigentlich gar nicht verstehen, worum es geht. Nun, entweder waren es solche, die nie bekehrt waren. Und auch hier wiederum kurz eine Stelle in 1. Johannes Kapitel 2. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19. Und das gibt es immer und immer wieder. Wir lesen viele Stellen in der Bibel, dass es sogar Satan ist, der manchmal seine Leute, seine Diener in die Kirche Gottes bringt, um Unfrieden zu stiften. Und nach einer gewissen Zeit wird sich das auch sehr bemerkbar machen. 1. Johannes Kapitel 2, Vers 19. Was lesen wir hier? Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Also sie waren schon mal da irgendwo, aber sie sind dann ausgegangen, weggegangen, aber sie waren nicht von uns, dem Geiste nach. Er sagt, denn wenn sie von uns gewesen wären, dann wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Und ich will hier kein Urteil fällen, indem dass ich sage, dass diejenigen, die uns verlassen haben, in diese Kategorie gehören. Das steht bei Gott, aber man muss feststellen. Ich hatte eine Warnung ausgesprochen zum letzten Laubhüttenfest, dass ich nicht alle wiedersehen werde beim nächsten Laubhüttenfest, die ich damals sah. Und wie es jetzt so aussieht, hatten die sich bereits schon zur Jetztzeit entfernt. Waren sie von uns jemals gewesen? Das ist eine Frage, die Gott entscheiden wird, entschieden hat. Aber es kann auch sein, dass die einmal zu uns gehörten, aber dann den Heiligen Geist wieder verloren haben. Ich hoffe natürlich, dass das nicht der Fall ist für diese Menschen, aber es kann sein. Auch das lesen wir eindeutig, dass Menschen den Heiligen Geist einmal hatten, aber dann mit Nachlässigkeit, was wir gehört hatten heute in der Kurzpredigt, beginnend in den meisten Fällen, dann immer mehr und mehr nachlässig wurden, bis dann letztendlich sie sich abgewandt haben von Gott. Das gibt es auch. Natürlich gibt es das. Natürlich gibt es das. Diese Menschen hatten nicht die Gesinnung Christi. Die hatten nicht die Gesinnung, die Paulus hat. Und so hat er klar und deutlich gemacht, dass es Leute waren, die die Gesinnung hatten, die dem Gott dieser Welt entspricht. Satan, dem Teufel. Denn darauf läuft es hinaus, letztendlich. Man folgt entweder Gott oder man folgt Satan. Es gibt da keinen Zwischenweg. Das ist die Entscheidung, die wir alle treffen müssen. Er sagt aber auch noch mehr. In Vers 20 sagt er hier in Philipper 3, Vers 20, unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Unser Bürgerrecht ist in den Himmel. Wir sollten uns zunächst einmal auf das konzentrieren, was oben ist, wie es so schön heißt. Was im Himmel ist. Das sind die geistlichen und himmlischen Dimensionen, auf die wir blicken sollten. Und nicht immer hier auf das blicken, was vor Augen ist. Aber wenn er sagt, unser Bürgerrecht ist im Himmel, dann sagt er auch, dass wir Bürger des Himmels sind, sozusagen. Was ist damit gemeint? Wiederum nicht, dass wir in den Himmel eingehen, sondern dass unsere Namen zum Beispiel im Himmel aufgeschrieben sind. Und solange wir unsere Namen im Himmel aufgeschrieben sind, in dem Buch des Lebens, auf das wir vielleicht gleich noch zu sprechen kommen werden, solange werden wir in der ersten Auferstehung sein. Aber wenn der Name aus unseren oder unser Name aus dem Buch des Lebens ausgelöscht wird, dann bedeutet das so viel wie, wir werden nicht in der ersten Auferstehung sein und noch nicht einmal in der zweiten. Und das ist die Warnung. Aber unsere Namen sind im Himmel aufgeschrieben. Sie blicken auch diese Leute auf das himmlische Jerusalem, das letztendlich auf die Erde kommen wird, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Das ist die himmlische Berufung. Das ist das, auf das wir blicken, dass Gott uns berufen hat, vom Himmel aus. Und wenn er dann sagt hier in Vers 21, dass unser Leib der Niedrigkeit verwandelt werden soll, wenn Christus zurückkommt, sodass er gleichgestaltet wird dem Leib seiner Herrlichkeit, dann ist es auch eine ganz fundamentale Aussage hier. Schauen wir uns einmal an, was damit gemeint ist. Wir werden, es heißt, dem Leib seiner Herrlichkeit gleich gestaltet. Nun, in 1. Korinther Kapitel 15 wird uns mehr hierzu gesagt. Das ist etwas, auf das wir blicken sollten, die Idee, die Vorstellung, dass wir einen Leib erhalten werden, einen geistlichen Leib, der dem Leib Jesu Christi gleich sein wird. Ist das nicht schon Motivation genug für uns, diesen Weg zu gehen? 1. Korinther 15, Vers 42. So ist es auch mit der Auferstehung der Toten. Es wird gesät in Vergänglichkeit. Wir sind alle vergängliche Menschen. Es wird auferstehen in Unvergänglichkeit. Zunächst einmal heißt es hier, wir werden unvergängliches, unsterbliches Leben erlangen. Es wird gesät werden in Unehre, Vers 43, und wird auferstehen in Herrlichkeit. In Herrlichkeit. Und es wird gesät in Schwachheit, wird auferstehen in Kraft. Auch hier wiederum die gleichen Ideen hier, die zum Ausdruck kommen. Vers 44, es wird ein natürlicher Leib gesät, ein geistlicher Leib wird auferstehen. Gibt es einen natürlichen Leib, dann gibt es auch einen geistlichen Leib, wie geschrieben steht. Der erste Mensch Adam wurde zu einer lebendigen Seele, der letzte Adam zum Geist, der lebendig macht. Das Geistliche ist nicht das Erste, sondern das Natürliche, danach das Geistliche, Vers 47. Der erste Mensch ist von der Erde und irdisch, der zweite Mensch ist der Herr vom Himmel. Jetzt Vers 48. Und wie der Irdische ist, so sind auch die Irdischen. Und wie der Himmlische ist, so sind auch die Himmlischen. Und wie wir das Bild des Irdischen getragen haben, so werden wir auch das Bild des Himmlischen tragen. Das ist damit gemeint, wenn es hier heißt, unser Leib wird dem Leib seiner Herrlichkeit gleichgestaltet werden. Wir werden so aussehen wie Jesus Christus. Wir werden so aussehen wie Gott der Vater. Wir werden so sein wie Gott der Vater und Jesus Christus. Johannes 17 und Vers 5. Jesus Christus wusste dies. Das war etwas, wofür er gelebt hat. Johannes 17 und Vers 5. Was sagt er hier zu Gott dem Vater? Nun verherrliche du mich, Vater, mit dir selbst, bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Jesus Christus war immer schon ein verherrliches Gottwesen gewesen. Wie wir gesehen haben, er hat seine Herrlichkeit, seine Göttlichkeit aufgegeben. Ein Mensch ist er geworden, um für uns zu sterben, um für uns zu leiden, um für uns die Sünde zu überwinden. Aber er würde wieder die Herrlichkeit erlangen. Aber nicht nur er. Schauen wir uns Vers 22 an. Und das ist schon eine feststehende Tatsache. Das ist bislang noch nicht erfolgt. Aber für Gott, den Vater und Jesus Christus ist es bereits eine Tatsache. Und nur Sie und ich können verhindern, dass Sie und ich dies erleben werden. Das heißt in Vers 22, ich habe Ihnen die Herrlichkeit gegeben, die du mir gegeben hast. Auch Christus hatte sie noch nicht. Christus wusste, er würde sie erlangen. Und er wusste, Sie und ich werden sie erlangen. Wenn wir nicht aufhören. Die Entscheidung liegt bei uns. Aber schauen wir uns noch eine weitere Stelle an in dem Zusammenhang. Und zwar in Matthäus Kapitel 16. Um was für eine Herrlichkeit geht es hier, die Christus hat? Ist sie in irgendeiner Form anders als die Herrlichkeit des Vaters? Wird unsere Herrlichkeit in irgendeiner Form anders sein als die Herrlichkeit von Jesus Christus oder Gott dem Vater? Schauen wir uns an, wie Christus seine Wiederkunft beschreibt. Matthäus Kapitel 16 und Vers 27. Denn es wird geschehen, dass der Menschensohn kommt in der Herrlichkeit seines Vaters. Die gleiche Herrlichkeit, die der Vater hat, die hat Christus auch. Die sollen Sie und ich auch haben. Er wird kommen in der Herrlichkeit seines Vaters mit seinen Engeln. Und dann wird er jedem nach seinen Werken vergelten. Das werden wir noch besprechen. Kehren wir zurück zu Philipper Kapitel 4. Das sind Gesichtspunkte, die Paulus hatte, die Paulus motiviert haben, diesen Lebensweg weiterzugehen. Sind das die gleichen Gesichtspunkte, die wir haben? Oder sind wir so von den physischen Problemen überwältigt, von diesem Leben, das wir führen, dass wir manchmal den Fokus, wie es heute so schön heißt im Deutschen, den Fokus verlieren und auf andere Dinge blicken, die uns davon abhalten, diesen Lebensweg bis ans Ende zu gehen? Philipper Kapitel 4 und Vers 1. Also meine geliebten und ersehnten Brüder, meine Freude und meine Krone, so steht fest im Herrn, ihr Geliebten. Vers 2. Die Evodia ermahne ich und die Syntyche ermahne ich, dass sie gleichgesinnt seien im Herrn. Vers 3. Ja, und ich bitte dich, mein treuer Gefährte, er spricht hier scheinbar Timotheus an, hilf denen, die mit mir für das Evangelium gekämpft haben, mit Clemens und meinen anderen Mitarbeitern, deren Namen im Buch des Lebens stehen. Auch hier wieder wird viel gesagt. Das werden wir uns einmal jetzt genauer anschauen. Zunächst einmal in Vers 1. Steht fest im Herrn. Kann auch übersetzen, steht fest durch den Herrn. Denn nur durch Gott alleine können wir diese Festigkeit erlangen und beibehalten. Etwas Ähnliches wird in Epheser 6 gesagt. Das ist diese berühmte Stelle in Hinblick auf die Waffenrüstung Gottes. Die kennen Sie alle, Sie können sich nachher noch einmal durchlesen, angefangen Vers 10. Immer und immer wieder wird gesagt, steht fest. Bleibt standhaft, weicht nicht. Wenn ihr vor dem Feind davonlauft, dann steht er nicht fest. Wenn ihr euch weigert, diesen geistlichen Kampf zu führen, dann steht er nicht fest. Und so sagt er hier das Gleiche in Philipper 4. Steht fest im Herrn, ihr Geliebten. Und dann sagt er, was ein Problem dargestellt hat. In Vers 2, da spricht er hier Evodia an und Syntyche. Nun, Evodia und Syntyche waren scheinbar Diakonissinnen, wie wir das aus anderen Stellen sehen können. Nun, da hatte die Philipper ursprünglich ermahnt, seine Freude dadurch zu erfüllen, vollkommen zu machen, dass sie alle gleichgesinnt sein würden. Und hier gab es jetzt ein Beispiel, wo eben in diesem Falle zwei Diakonissinnen in keinster Weise gleichgesinnt waren. Da war irgendwo ein Problem, wir wissen nicht genau, was es war. Aber irgendwie hatten die da Meinungsverschiedenheiten, haben sich da auf irgendeine Weise, da sogar scheinbar auch in der Gemeinde, diesen Meinungsverschiedenheiten hingegeben. Die wussten also auch Bescheid und Paulus wurde das auch mitgeteilt. Und so sagte er hier, nein, das soll also aufhören. Und ihr, die ihr geistlich seid, sagt er hier, ihr könnt ihr helfen. Und er sagt hier in Vers 3, ich bitte dich, mein treuer Gefährte, hilf denen, die mit mir für das Evangelium gekämpft haben, und so weiter und so fort. Er gebraucht hier verschiedene Ausdrücke, die wichtig sind. Zunächst einmal spricht er hier den treuen Gefährten an. Ein treuer Gefährte. Dieses Wort bedeutet buchstäblich, der mit mir die Bürde trägt. Der Timotheus, ein treuer Gefährte, jemand, der mit ihm die Bürde trägt. Meinen wir nie, dass, wenn man ein Prediger ist, man keine Bürde trägt. Das wäre ein großer Irrtum. Aber es heißt aber auch, dass wir alle von Christus die Hilfe erlangen, die Bürde, die leicht ist, im Vergleich zu tragen. Das gilt für alle Christen. Das gilt für alle Christen. Aber hier geht es ganz buchstäblich um denjenigen, der sein Gefährte war. So, dann werden aber auch andere Ausdrücke gebraucht, wie zum Beispiel, die mit mir für das Evangelium gekämpft haben. Das Wort für gekämpft haben ist ein anderes Wort als das Wort, was er später gebraucht, Mitarbeiter. Mitarbeiter sind solche, die ohne weiteres auch predigen können. Es geht hier um Männer. Aber die für das Evangelium gekämpft haben, da spricht ja diese beiden Diakonistinnen an. Und das ist gerade ein Wort, das das Predigen nicht erlaubt. Im Griechischen werden ganz bewusst hier unterschiedliche Worte benutzt. Also die hier für das Evangelium gekämpft haben, haben es nicht dadurch getan, dass sie gesprochen haben, gekämpft haben, gepredigt haben. Die haben es durch ihre Handlungen getan. Das ist ihr gutes Vorbild. Das war etwas anderes als diejenigen, die Mitarbeiter waren, wie zum Beispiel hier Clemens und andere. Das waren Prediger, die auch predigen konnten und durften und sollten. Und er sagt dann, dass sie alle aber, alle zusammen, also auch die Evodia und die Syntyche und dann die anderen Mitarbeiter, im Buch des Lebens stehen. Es spielt nämlich keine große Rolle, was für Funktionen man in diesem Leben von Gott erhält. Es geht darum, wie man diese Funktionen erfüllt. Und einige haben die Funktion eines ordinierten Predigers, andere haben die Funktion eines ordinierten Diakons oder einer ordinierten Diakonistin, andere haben die Funktion eines Mitgliedes. Gott beurteilt uns individuell. Und wir dürfen in keinster Weise meinen, dass jemand mehr wert ist in Gottes Augen, weil er eine andere Funktion hat als, sagen wir mal, der Nachbar. Die sind alle im Buch des Lebens. Und die werden alle nach ihrer Arbeit, nach ihrem Wirken beurteilt und hoffentlich nicht verurteilt. Nun, wenn das Buch des Lebens erwähnt wird, Da gibt es so einige Stellen. Denn hier war ja auch eine Warnung mit vorhanden bei Paulus. Der Paulus, der hat ja gesagt, die ermahne ich, dass sie gleichgesinnt seien, dass sie nicht einen falschen Weg gehen, der letztendlich dazu führen könnte, dass ihre Namen aus dem Buch des Lebens getilgt werden. Denn das ist in der Tat möglich. Und hier lesen wir Hesekiel Kapitel 33. Hesekiel 33 und lesen wir einmal Vers 12. Hesekiel 33 und Vers 12. Und du, Menschenkind, sage zu deinem Volk, sagt Gott hier, und ich möchte das gerne jetzt auf uns heute anwenden und möchte gerne jetzt diese Stelle vorlesen als jemand, der das zu ihnen sagt. Und da heißt es, wenn ein Gerechter Böses tut, so wird ihm nicht helfen, dass er fromm gewesen ist. Ich habe viele Menschen kennengelernt im Laufe meines Lebens in Gottes Kirche, die für lange, lange Zeit in Gottes Kirche waren. Die scheinbar sehr fromm gewesen sind, sehr gerecht gelebt haben. Aber dann auf irgendeine Art und Weise dazu verführt wurden, Böses zu tun. Und Sie können Böses tun in irgendeiner Weise, wie Sie es wollen, definieren und Beispiele hineinsetzen. Was sagt Gott? Es wird ihm dann nicht helfen, dass er fromm gewesen ist. Und wenn ein Gottloser fromm wird, so soll es ihm nicht schaden, dass er gottlos gewesen ist. So kann auch der Gerechte nicht leben, wenn er sündigt. So kann auch der Gerechte nicht leben, wenn er sündigt. Die Seele, die sündigt, soll sterben. Eigentlich meine, diese Stellen sind absolut klar und verständlich, oder nicht? Und dann weiter in Vers 18. Denn wenn der Gerechte sich von seiner Gerechtigkeit abkehrt und Böses tut, Böses praktiziert, in Sünde lebt, so stirbt er ja genau deswegen. Und wir haben immer und immer wieder betont, auch gerade während der Passahnacht, dass wenn wir das Opfer Jesu Christi dadurch verachten, dass wir das Passah in unwürdiger Weise zu uns nehmen, dann essen und trinken uns selbst zum Gericht. Und Paulus sagt, und aus diesem Grunde, er sprach damals die Korinther an, aus diesem Grunde sind viele unter euch, die schwach oder krank sind. Und einige sind bereits vorzeitig gestorben. Genau das Gleiche, was wir in Hesekiel lesen. Diese Warnungen sollten und dürfen wir nicht übersehen. Wir lesen auch das Gleiche in 2. Mose Kapitel 32. 2. Mose 32 und lesen wir Vers 32. Schauen Sie, einige sind nicht mehr mit uns, die hätten mit uns sein sollen. Was ist geschehen? Was ist mit denen geschehen? 2. Mose 32, Vers 32. Hier ist Mose, der jetzt für Israel eintritt, die schwer gesündigt hatten, und der sagt jetzt Gott gegenüber, nun vergib ihnen doch ihre Sünde und wenn nicht, so tilge mich doch aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Sein Name war ein Buch des Lebens. Er war willens, sogar sein eigenes Leben zu opfern, um den Israeliten zu helfen. Aber so geht das ja natürlich nicht. Meine Gerechtigkeit kann ich nicht auf ihre Gerechtigkeit oder ihr Leben übertragen. Ihre Gerechtigkeit können sie nicht auf mein Leben übertragen. Jeder ist selbst verantwortlich für das, was er oder sie tut. Was sagt Gott? Der Herr sagte zu Mose, ich will den aus meinem Buch tilgen, der an mir sündigt. Individuell, ganz individuell. Aber auch nicht in irgendeiner Form verschleiernd. Egal wer es ist, egal was für eine Funktion jemand haben mag, egal ob jemand Apostel ist, Prediger, Evangelist, Pastor, Prophet, was immer es sein mag, spielt gar keine Rolle. Spielt gar keine Rolle. Derjenige, der an mir sündigt, der diesen Lebensweg der Sünde jetzt geht und nicht bereut, wird letztendlich nicht im Reich Gottes sein. Sein Name wird ausgetilgt werden aus dem Buch des Lebens. Das ist die Warnung. Und deswegen führt er hier das Buch des Lebens an, um zu sagen, hier gibt es gewisse Situationen, das ist gefährlich für die hier, die daran beteiligt sind. Diese Uneinigkeit muss aufhören. Dieser Kampf, der scheinbar stattgefunden hat zwischen diesen beiden Frauen, muss aufhören. Weil es dadurch zu einer Uneinigkeit in der Gemeinde gekommen ist. Und alles das hat Einfluss auf andere. Eine Stelle, die ich vorlesen möchte im Hinblick auf das Buch des Lebens, ich habe hier viele, aber die eine, die ich vorlesen möchte, ist in Offenbarung, Kapitel 21. Offenbarung 21 und lesen wir Vers 27. Offenbarung 21, Vers 27. Und es wird in sie, es geht hier um das neue Jerusalem, dieses geistige Jerusalem, das auf die neue Erde, die aus Geist bestehen wird, herabkommen wird. Aber es wird in sie nichts Unreines oder wer Gräuel oder Lüge ausübt, hineinkommen, sondern nur die, die im Lebensbuch des Lammes aufgeschrieben sind. Nur die, deren Namen weiterhin im Lebensbuch des Lammes sein werden, die werden in das neue Jerusalem hineinkommen. Gräuel und Lüge werden hier zusammengefasst und auch Unreines. Die Bibel beschreibt an vielen, vielen Stellen im Alten und im Neuen Testament, was Gott als ein Gräuel ansieht. Wir hatten eben auch von den Hunden gesprochen. Um es deutlich zu machen, wenn jemand etwas Falsches im sexuellen Sinne praktiziert, ist das Gräuel in Gottes Augen. Und wenn man dann versucht, das noch zu verschleiern und darüber lügt, dann ist das natürlich ganz schlimm. Homosexualität ist ein Gräuel in Gottes Augen, wenn sie praktiziert wird. Sie muss bereut werden. Wer das nicht bereut, wird nicht im Reich Gottes sein. Nur um ein Beispiel zu nennen. Es gibt so viele. Unzucht ist ein Gräuel. Wenn man nicht verheiratet ist, sollte man keinen Sex haben mit jemand anderem. Das sind alles diese Gräuel, die hier erwähnt werden. Gerade auch im Zusammenhang der Sexualität. Und natürlich, Lüge ist Gräuel. Ehebruch ist Gräuel. Gottes Namen zu verlästern ist Gräuel. Und so weiter und so fort. Alles das, was in den 10 Geboten geschrieben steht, in den Satzungen, Rechtsvorschriften, die uns erklären, wie wir Gottes Lebensweg zu leben haben. Wenn man das nicht tun will, dann wird man letztendlich nicht im Lebensbuch des Lammes verbleiben. Ist uns das allen klar? Denn das ist ja kein Witz, um den es hier geht. Es geht ja um ihr ewiges Leben. Philippa Kapitel 4, fahren wir in Vers 4 fort. Philippa 4 und Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Und noch einmal sage ich, freut euch. Eure Freundlichkeit lasst alle Menschen erfahren. Der Herr ist nahe. Sorgt euch um nichts, sondern in allen Anliegen lasst eure Bitten im Gebet und Flehen mit Danksagung vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Auch hier wird zunächst einmal gesagt, dass wir uns freuen sollen. Dass wir Freude haben sollen in unserem Leben. Unsere Freude, unsere Freundlichkeit soll anderen gegenüber offenbar werden. Lesen wir Römer Kapitel 12 und Vers 12. Römer 12 und Vers 12. Seid fröhlich in Hoffnung. Geduldig in Trübsal. Haltet an am Gebet. Seid fröhlich in Hoffnung. Immer und immer wieder lesen wir dies. Ein Christ ist ein fröhlicher Mensch. Ein Mensch, der Freude hat. Das geht einfach nicht, dass man als Christ da so laufend herumläuft mit einer bitter traurigen Miene und seine Freudlosigkeit zum Ausdruck bringt. Da ist etwas faul an diesem Lebensweg. Das passt nicht zusammen. Wir werden immer und immer wieder ermahnt, wir sollen uns freuen. Wir haben den größten Grund für, von allen Menschen uns zu freuen. Wir erkennen, worum es eigentlich geht in unserem Leben. Warum Gott uns herausgerufen hat aus der Welt. Ein Grund der ununterbrochenen Freude sollte das sein. Natürlich, wenn man sich ablenken lässt davon und dann anderen Dingen nachgeht, die man nicht tun sollte, dann hat man Angst. Und dann sollte man auch die Angst haben. Denn Gott wird sich dann schon bemerkbar machen in unserem Leben. Aber es ist eine Charaktereigenschaft, die wir haben sollen. Eine Charaktereigenschaft der Freude. Wie einige uns auch hier sagen in den Kommentaren, es gibt keinen Augenblick im christlichen Leben. Sollte es nicht geben, dass wir uns nicht freuen sollten, weil wir das Gesetz, weil wir den Charakter, weil wir die Versprechen Gottes verstehen, erkennen und begreifen. Die Idee ist, kontinuierlich fröhlich zu sein, freudig zu sein und auch diese Freudigkeit anderen gegenüber mitzuteilen. Aber schauen Sie, diese Fröhlichkeit, diese Freundlichkeit, diese Freudigkeit, die kann nur von Gott kommen. Die kann man von sich aus nicht unbedingt erarbeiten. Es ist ein Geschenk Gottes. Und wir müssen auch das begreifen, dass Christus sagte, vor seiner Kreuzigung, meine Freude gebe ich euch. Meine Freude gebe ich euch. So, wenn also Gottes Geist in ihnen ist, dann bedeutet dies, dass sie die Freude Christi in sich haben müssen. Und wenn Gottes Geist mit ihnen wirkt, dann bedeutet das, dass Christus ihnen bereits schon seine Freude anbietet. Und sie müssen sich darüber im Klaren sein, dass das mit ewiger Depression und ewiger Enttäuschung und ewiger leidenden Miene und so weiter nicht im Einklang stehen kann. Das passt nicht zusammen. Und dann spricht er hier auch von Gebeten, aber auch von anhaltenden Gebeten. Gebeten und Flehen, das sind zwei verschiedene Worte. Man kann um etwas beten, man kann aber auch anhaltend um etwas beten. Wenn es ein Problem ist, was nicht sofort bewältigt ist, kann man wiederum dafür beten, das sollte man auch. Und wir verstehen, dass es Gott ist, der diese Gebete erhören wird. Sie haben vielleicht Schwierigkeiten in Ihrem Leben und irgendetwas. Beten Sie vielleicht einmal darum, auch Gott hilft mir doch, dieses Problem zu überwinden. Und dann ist es nicht mehr länger in Ihrem Gehirnkasten. Nein, Sie beten und beten und beten und beten, um immer mehr und mehr Kraft, um das Problem, was immer es auch sein mag, zu überwinden. Und gleichzeitig sich zu bemühen, davon loszukommen. Aber wenn Sie schon in Ihren Gedankengängen meinen, ach, das kann doch trotzdem so gehen, man kann doch das tun und das tun, und Sie wissen genau, dass was das ist, total verkehrt ist, ja natürlich, dann haben Sie keine Freude in Ihrem Leben, dann haben Sie Grund zur Besorgnis. Und das zeigt sich auch. Und das zeigt sich auch. Und das sollte aber nicht der Fall sein, deswegen ist ja Gott da, der einem hilft, das zu überwinden. Und wenn das so ist, dann wird der Friede Gottes in uns wohnen. Aber auch nur dann. Wenn Sie in Sünde leben, dann wird der Friede Gottes nicht in Ihnen wohnen. Dann wird auch keine Freudigkeit in Ihrem Leben sein. Ah, vorgegaukelt vielleicht, aber keine wirkliche. Und auch das ist etwas, um das es hier ganz klar und deutlich geht. Das ist das, was Christus hier sagt. Und Paulus sagt es, und natürlich Christus inspiriert ihn. Der Friede Gottes, der höchste eurer Vernunft, der wird eure Herzen und Sinne bewahren. Eure Vernunft, euer Verständnis. Das kann man dann nicht mehr menschlich verstehen. Aber Gott ist da, der einem hilft. Und warum können wir diese Freude haben? Warum können wir diese Liebe Gottes haben? Nun, 1. Johannes Kapitel 3. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 22. Wie Sie sehen, versuche ich, diese Dinge relativ schnell zu behandeln. Aber gleichwohl werden wir das in einer Stunde nicht packen. Ein bisschen länger wird es noch dauern. 1. Johannes Kapitel 3, Vers 22. Eine sehr, sehr bekannte Stelle, natürlich. Aber auch wichtig, sie sich wieder ins Gedächtnis zurückzurufen. Was wir erbitten, sie haben ein Problem. Sie wollen das überwinden. Okay? Sie bitten Gott um Kraft und Hilfe. Was wir erbitten, das empfangen wir von ihm. Das ist der Glaube dazu. Aber nicht automatisch, denn hier wird schon etwas gesagt, denn wir halten seine Gebote. Also wir wollen Gottes Wort natürlich tun in unserem Leben. Und wir sehen, wir haben jetzt ein Problem, das muss überwunden werden. Aber wir leben nicht in einem Lebensweg, der total diametral gegensätzlich ist zu dem, was Gott uns sagt. Wir halten schon seine Gebote, wir tun, was ihm wohlgefällig ist. Aber wir haben vielleicht ein Problem. Das kann man auch so sehen in dieser Beziehung. Gott wird einem helfen, wenn wir wirklich seine Hilfe wollen. Aber wir meinen vielleicht auch, jetzt haben wir das Problem, okay, dann können wir ja ruhig abweichen von allem. Das ist natürlich ein fundamentaler Fehler und einige sind diesen Fehler gegangen. Im Laufe der Jahre in der Kirche habe ich das immer wieder gesehen, dass anstatt, dass man mit seinen Problemen umgeht und sie überwinden will, man mehr und mehr aufgibt. Und dann wird der Lebensweg nicht mehr so attraktiv sein und so lukrativ sein vielleicht auch. Und dann hört man auf, überhaupt letztendlich den Lebensweg zu gehen. Fängt mit Nachlässigkeit an, wie wir gehört haben, aber das ist nur der erste Schritt. Das ist der Anfang in vielen Fällen. In vielen Fällen. Und dann sagt er hier in Vers 7, dass der Friede Gottes, der höchste aller Vernunft oder unser Verständnis, eure Herzen und Sinne bewahren wird. Bewahren. Das ist ein militärischer Ausdruck hier. Beschützen, bewahren, wie zum Beispiel ein Schloss bewahrt wird vor den Feinden, die kommen wollen, dagegen anzustürmen. Dieser Friede wird uns bewahren vor all diesen Problemen, die kommen werden, wenn wir willens sind, diesen Frieden auch entgegenzunehmen. Und Danksagung ist auch sehr wichtig. Er hat hier den Zusammenhang gebracht zwischen Danksagung und Frieden. Wenn wir uns weigern, Gott Dank zu sagen für das, was Gott für uns bereits getan hat, können wir wirklich kein friedvolles Leben führen. Dann sehen wir das alles so als Selbstverständlichkeit an. Und dann wird Gott auch in gewisser Weise nicht unbedingt sehr erfreut sein über unser Verhalten. Schauen wir uns kurz Kolosser Kapitel 3 an und Vers 15. Kolosser Kapitel 3 und Vers 15. der Friede Gottes regiere in euren Herzen, zu dem ihr auch berufen seid, in einem Leib. Wiederum die Gleichgesinntheit wird hier angesprochen. Und seid dankbar. Seid dankbar dafür, dass Gott euch berufen hat in seine Kirche. Wie viele sind heute noch dankbar, die uns verlassen haben, dass Gott sie berufen hat in seine Kirche? Das ist ja ein Witz, eigentlich, wenn man sich das vorstellt. Aber so ist es gekommen. Wir müssen aufpassen, dass uns das nicht widerfährt. Philipper Kapitel 4 und Vers 8. Im Übrigen, Brüder, was wahrhaftig ist, was ehrbar, gerecht, rein, lieblich, wohllautend, irgendeine Tugend, irgendein Lob, darüber denkt nach. Vers 9. Und was ihr von mir gelernt und empfangen, gehört und gesehen habt, das tut. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Es ist wiederum der gleiche Zusammenhang, den er hier beschreibt. Paulus sagt, dass Gott, der Gott des Friedens, mit ihnen sein wird, wenn sie das Richtige tun. Wenn sie dem folgen, was Paulus an Richtigem getan hat. Was er an Richtigem gesagt hat. Er sagt, erinnert euch daran, was ich euch gesagt habe. Er hat am Anfang gesagt, dieser Predigt, oder im Anfang der Predigt habe ich das zitiert, dass es sie nicht verdrießt, immer und immer wieder dasselbe zu sagen, wenn das notwendig ist. Und wie oft habe ich gewisse Dinge gesagt und gesagt und gesagt. Und manchmal stelle ich mir die Frage, wie viel bleibt hängen und wie viel geht so hinaus und versammelt sich irgendwo, aber nicht da, wo es sollte. Nein, er sagt, denkt darüber nach. Es geht um Meditation, die richtige Art von Meditation. Meditiert im Hinblick auf gute Dinge, auf göttliche Dinge. Paulus hat gesagt, ich tue das. Und er sagt, ihr sollt es ebenfalls auch tun. Und dann hat er eine ganze Palette von Dingen, die er hier erwähnt. Und das ist eine Predigt für sich selbst. Aber er sagt dann, und wenn ihr das tut, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Schauen Sie, Gott gibt uns Frieden, wie ich eben sagte. Wenn wir ein heiliges Leben führen, dann wird der Gott des Friedens mit uns sein. Wenn wir uns weigern, dann wird der Gott des Friedens nicht mit uns sein. Und die Predigerschaft ist da, um zu helfen. Auch das möchte ich kurz hier einmal erwähnen. Manche meinen, wir sind so Art KGB, Stasi, so geheime Staatspolizei, die da FBI, CIA, was immer sie sagen wollen, nicht wahr? Die so versucht herauszufinden, wer da jetzt irgendwie was Falsches macht und dann kommt da so ein Knüppel. Genau das Gegenteil ist der Fall. Wir sind hier, um zu helfen. Wir sind hier, um denen, die vielleicht Probleme haben, zu helfen. Es gibt ja nichts Neues unter der Sonne. Ich meine, wir sind lange genug im Geschäft sozusagen, dass wir wissen, dass es nichts Neues unter der Sonne gibt. Und Satan ist auch dasselbe. Und er kommt immer auf gewisse Weisen, die er dann anbringt, um Leute zu versuchen. Aber natürlich gehört auch dazu, dass wenn wir helfen wollen und sollen, dass wir auch Bescheid wissen, worum es eigentlich geht. Und einige haben nach wie vor dieses falsche Verständnis, auch man darf auf der Predigerschaft nichts sagen. Ich habe zwei Predigten kürzlich darüber gegeben, wann man mit der Predigerschaft sprechen soll und wann nicht. Okay, Spekulationen, die brauchen wir nicht hören. Fakten, die nicht unbedingt kritisch sind, brauchen wir auch nicht hören. Wenn es aber um Probleme geht, die einen davon abhalten können, wenn sie nicht behoben werden, ins Reich Gottes einzugehen, da sollten wir schon etwas davon hören. Und wenn Sie etwas wissen, und ich meine jetzt wissen, und die es der Predigerschaft nicht mitteilen, weil Sie sagen, ach ja, dem Herrn Dinkem sage ich das nicht, wenn ich dem das sage, dann macht er irgendwie was. Und wenn wir aber rechtzeitig etwas davon gehört hätten, hätten wir vielleicht der Person helfen können, dann sind Sie mitschuldig geworden an der Sünde des anderen. Und Sie werden das dann vor Gott verantworten müssen. Also, die Idee, man darf der Predigerschaft nicht sagen, weil die kommen dann mit dem Knüppel und hauen dann rein, die ist total verkehrt. Auf der anderen Seite, Sie müssen sich schon darüber im Klaren sein, dass wir alle hier in Gottes Kirche sind und Gott hat die Predigerschaft dazu ernannt, um mit Problemen fertig zu werden, anderen dabei zu helfen. Und wie gesagt, einige haben nach wie vor dieses falsche Verständnis. Oh, man darf aber denen nicht sagen, ich weiß davon, ich weiß das schon seit langer Zeit, aber ich habe das nicht gesagt, denn wenn ich das gesagt hätte, dann. Okay, jetzt ist es möglicherweise zu spät. einer solchen Person zu helfen. Denn letztendlich wird die Predigerschaft immer es erfahren. Okay? Meinen Sie nie, dass irgendwo was geheim bleiben kann. Aber manchmal wird es sehr spät der Fall sein. Und wie gesagt, Sie sind verantwortlich, wenn Sie wussten, etwas mitzuteilen und es nicht getan haben. Philipper Kapitel 4, Vers 10. Philipper 4, Vers 10. Ich bin aber sehr erfreut im Herrn, dass ihr jetzt wieder einmal in der Lage seid, für mich zu sorgen. Ihr seid auch darauf bedacht gewesen, aber die Zeit hat es nicht gestattet. Ich sage das nicht, weil ich Mangel hatte, denn ich habe gelernt, genügsam zu sein, worin ich bin. Ich kann arm sein und keinen Überfluss haben, und ich bin mit allem und mit jedem vertraut, satt zu sein und zu hungern, Überfluss zu haben und Mangel zu leiden. Ich vermag alles durch den, der mich stark macht. Christus. Ist das Ihre Position auch? Ist Ihre Position auch die, dass Sie sagen, ich vermag alles durch den, der mich stark macht? Ich meine, alles ohne Ausnahmen. Ach, ich habe dieses furchtbare Problem in meinem Leben. Ich kann da einfach nicht weitermachen. Was sagt Christus? Was sagt Paulus? Sie können alles. Allerdings nicht auf Ihre eigene Kraft gestellt. Aber Christus wird Ihnen helfen. Interessant ist, was er hier auch sagt. Ich habe gelernt, zufrieden zu sein. In Lukas Kapitel 3 und Vers 14, schauen wir uns das kurz an. Lukas 3 und Vers 14, was wird hier gesagt? Da fragten auch die Kriegsleute, da kamen jetzt die Kriegsleute damals, die kamen zu Johannes dem Täufer und die sagten, ja, was sollen wir denn jetzt tun? Alle wollten sich taufen lassen zur Reue hin. Da fragten auch die Kriegsleute, ja, was sollen wir denn tun? Und er sagte zu ihnen, tut niemandem weder Gewalt noch Unrecht und gebt euch mit eurem Soll zufrieden. War nämlich die Tendenz, dass die da weiteres Geld erpressen wollten von anderen. Nein, er sagt, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Und begeht kein Unrecht und begeht keine Gewalttat gegen andere. Paulus ging durch viele, viele Probleme. Aber er verstand, dass es ihm nichts nutzte, über seine Probleme zu klagen. Denn er wusste auch, dass nichts in seinem Leben geschieht, was Gott nicht zulässt. Und er wusste auch, dass Gott Dinge zulässt, um ihm zu helfen. Er sagte, nein, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Das kann auch mit genügsam übersetzt sein. Und schauen wir uns einmal an, 2. Korinther Kapitel 9, Vers 8. Sind Sie genügsam, zufrieden mit der, sagen wir mal, Position in der Kirche, die Sie haben, mit der Position in Ihrem Leben, das Sie haben? Sagen wir mal, Sie sind ein unverheirateter Mann. Sind Sie zufrieden mit der Tatsache, dass solange wie Sie ein unverheirateter Mann sind, Gott das weiß? Und wenn er will, dass Sie heiraten, dann wird er Ihnen die geeignete Ehefrau zusenden? Oder meinen Sie, Sie müssten jetzt die Dinge in Ihre eigene Hand nehmen und sagen, oh, na, Moment, also da auf jemanden in der Kirche warten will ich nicht, ich mache das mal auf eine andere Weise. 2. Korinther, Kapitel 9, Vers 8. Gott aber kann machen, dass alle Gnade unter euch so reichlich sei, dass ihr selbst in allen Dingen alle Zeit volle Genüge habt. Und außerdem reich seid zu jedem guten Werk. Das kann Gott machen. Egal, was es sein mag. Schauen wir uns auch 1. Timotheus an, Kapitel 6. 1. Timotheus, Kapitel 6. Und in Vers 1. Alle, die als Knechte unter dem Joch sind, sollen ihre Herren alle Ehre wert halten, damit nicht der Name Gottes und die Lehre verlästert werden. Also selbst die sollen nicht irgendwo jetzt versuchen, auf gewaltsame Weise diesem Joch, wie es so schön heißt hier, zu entkommen. Aber jetzt schauen wir uns Vers 8 an. Wenn wir aber Nahrung und Kleidung haben, so wollen wir uns damit begnügen. Die gleiche Idee. Einige wollen mehr. Einige verstrecken sich dann in tödliche Begierden, wie es so schön heißt. Aufpassen, dass uns das nicht widerfährt. Hebräer Kapitel 13. Hebräer Kapitel 13 und lesen wir die Verse 5 bis 6. Hebräer 13, die Verse 5 bis 6. Der Lebenswandel sei frei von Geldgier und begnügt euch mit dem, was da ist, was immer es sein mag, was immer Ihre Position in Ihrem Leben sein mag. Begnügt euch damit und wenn mehr erforderlich ist, wird Gott das hinzufügen. Aber es soll Gott sein, der das tut. Begnügt euch mit dem, was da ist, denn er hat gesagt, ich will dich nicht verlassen oder aufgeben, sodass wir getrost sagen können, der Herr ist mein Helfer. Ich will mich nicht fürchten. Was sollte ein Mensch mir sogar tun? Einige haben Schwierigkeiten mit dem Sabbat. Die sagen, ja, ich kann doch am Sabbat nicht ruhen. Ich muss doch arbeiten. Ich muss doch meine Familie ernähren. Was steht denn hier? Gott wird es zugeben, dass ihr so leben könnt. Wenn Gott uns sagt, wir sollen den Sabbat heiligen, dann würde er uns das nicht sagen, wenn es unmöglich wäre für uns, das zu tun. Aber das kann jedes Gebot sein, das wir uns vorstellen. Nein, wenn wir wirklich glauben, dass Gott mit uns ist, dass Gott in uns ist, dann gibt es keinerlei Rechtfertigung für die Idee, dass wir jetzt auf eigene Dinge, eigene Faust diese Dinge betreiben sollten. Und wiederum zurückkehren zu Philipper 4, Vers 13, er sagt, er kann alles durch den, der ihn stark macht, Jesus Christus. Mit anderen Worten, in was für einer Situation wir auch sein mögen, egal was es sein mag, wir können die Situation trotz alledem für Gott einstellen. Egal was die Situation sein mag, da ist keine Notwendigkeit zu sündigen. Da ist keine Notwendigkeit, gegen Gottes Gebote zu verstoßen. Denn Jesus Christus ist mit uns, der uns stark macht. Der uns stärken wird. Sie können sich nachher Sprüche 15, Vers 15 anschauen, wo es heißt, jemand hat ein kontinuierliches Fest, wenn er fröhlichen Herzens ist. Aber etwas wird hier auch wichtig, was man hier in dem Zusammenhang sehen muss. Wenn es heißt, ich kann alles das tun, was notwendig ist, weil Christus mich stark macht, dann bedeutet das aber auch, ich muss alles etwas tun. Man setzt sich nicht einfach hin, Gott hat einem Talente gegeben, und sagt, okay, dann mach mal. Okay? Ich mach mal gar nichts und Gott wird mir schon irgendwo da helfen. Nein, Sie haben eine Verantwortung. Wenn Gott Ihnen Talente gegeben hat, dann haben Sie die Verantwortung, sich anzustrengen, diese Talente durchzuführen. Sie sollen genügsam sein mit dem, was Gott ihnen gibt. Ja, aber das heißt nicht, dass sie von daher dann ihre Talente nicht ausüben sollen. Dass sie sich nicht anstrengen sollen, diesen Lebensweg auch zu gehen, auch in physischer Hinsicht. Das ist damit nicht gemeint. Und Gott wird ihnen helfen. Gott wird ihnen in physischer Hinsicht helfen und auch in geistlicher Hinsicht. Diesen physischen Weg zu gehen, aber auch in geistlicher Hinsicht mehr und mehr zuzunehmen an der Wahrheit, an Erkenntnis. Nun, wenn Paulus hier sagt, ich habe es gelernt. Ich habe gelernt, genügsam zu sein. Ich habe gelernt, Überfluss zu haben, Mangel zu leiden und so weiter und so fort. Auch hier eine sehr interessante Ausdrucksweise im Griechischen. Es bedeutet so viel, ich bin dazu erzogen worden. Aber auch hier, diese Erziehung hat einen Zusammenhang zu in ein Geheimnis hineinführen. Mit anderen Worten, wir sind hineingeführt worden in das Geheimnis. Genügsam zu sein, egal in welcher Situation man sich auch befindet. Und interessant ist, dass dies nur für Christen überhaupt möglich ist. Wenn Gottes Geist nicht in ihnen wohnt, wenn Gott nicht mit ihnen arbeitet, dann werden sie das nicht können. Aber wenn Gottes Geist in ihnen wohnt, wenn Gott mit ihnen arbeitet, dann können sie das. Weil nämlich hier ein Geheimnis ihnen offenbart wird, sie werden dazu erzogen, die lernen das, genügsam zu sein, in egal welcher Situation sie sich auch befinden mögen. Und das bedeutet, sie sind als ein wahrer Christ dazu ermuntert, ermutigt, in allem genügsam zu sein und auch dadurch nicht gegen Gott und nicht gegen den Mitmenschen zu sündigen. In Vers 14 sagt er noch etwas mehr, doch ihr habt gut daran getan, dass ihr euch meine Bedrängnis angenommen habt. Also er sagt jetzt hier nicht, okay, die Tatsache, dass ich jetzt genügsam bin, gelernt habe, genügsam zu sein, bedeutet jetzt nicht, dass ihr mir oder nicht hättet helfen können. Das war nicht das, was Paulus hier sagen wollte. Und so hat er nochmal deutlich gemacht, nein, was ihr getan habt, war schon gut. Aber was mich angeht, ich kann sowohl in Überfluss leben, als auch in Armut. Lesen wir weiter in Vers 15. Ihr wisst aber auch, ihr Philipper, dass am Anfang des Evangeliums, als ich aus Mazedonien auszog, keine Gemeinde außer euch mit mir Gemeinschaft hatte im Geben und Nehmen. Denn einmal habt ihr es zu meinem Unterhalt auch nach Thessalonich gesandt und danach wiederholt. Nicht, dass ich das Geschenk suche, sondern ich suche die Frucht, die sich zugunsten eurer Abrechnung vermehrt. Nun, wir hatten schon in anderen Predigten darüber gesprochen, dass hier eine gewisse Verpflichtung der Gemeinde bestand im Hinblick auf Unterstützung. Darauf will ich jetzt nicht eingehen. Mir geht es hier auf eure Abrechnung. Das ist eine sehr wichtige Formulierung. Das ist eine Formulierung aus dem Wesen des Handels, sagen wir einmal, wie man abrechnet. Und genau das ist hier gemeint. Schauen wir uns dies kurz an. In Matthäus Kapitel 18, Vers 23. Matthäus 18, Vers 23. Denn jeder von uns wird vor Christus stehen und dann wird Abrechnung gehalten. Matthäus 18, Vers 23. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Vers 24. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer vor ihm gebracht, der war ihm 10.000 Talente schuldig, und Sie können sich das gesamte Gleichnis dann weiter durchlesen. Aber immer und immer wird davon gesprochen, dass Gott mit uns abrechnet. Kapitel 25, Matthäus 25, Vers 19, eine weitere Stelle. Kapitel 25, Vers 19. Nach langer Zeit kam der Herr dieser Knechte und rechnete mit ihnen ab. Und dann hat er herausgefunden, was die Knechte mit dem, was ihnen gegeben worden war, handelt haben. Und dann schnell auch noch Römer 14 und Vers 12. Römer 14 und Vers 12. Wo wir lesen. So wird nun an jeder von uns für sich selbst Gott Rechenschaft geben. Das ist diese Abrechnung. Wir werden Rechenschaft geben. Wir werden erklären müssen, warum wir so nicht anders gelebt haben, was wir getan haben in unserem Leben. Es geht ja nicht um das Geschenk der Gnade des ewigen Lebens, darum geht es nicht. Es geht hier um die Tatsache, dass unsere Werke bestimmen werden, was für einen Lohn wir erhalten werden. Und auch das ist eine wichtige Unterscheidung. Das ewige Leben ist ein Geschenk. Dieses Geschenk wird Ihnen aus Gnade gegeben. Aber der Lohn, mit anderen Worten zum Beispiel der Herrschaftsbereich im Reich Gottes oder was alles mit dem Lohn zusammenhängen mag, der bestimmt sich nach der Art und Weise, wie Sie heute leben. Wie viel Sie heute überwinden. Wie viel Sie die Talente, die Ihnen Gott gegeben hat, anwenden. In physischer und auch natürlich ganz besonders in geistlicher Hinsicht. Und diese Abrechnung wird erfolgen. Und wir werden als Geistwesen vor Christus stehen und dann wird uns der Lohn gegeben. Christus wird uns belohnen nach unseren Werken, wie es heißt. Und er wird uns auch vielleicht dann erklären müssen, warum wir vielleicht nicht einen höheren Lohn erhalten werden, als wie wir ihn erhalten werden. Weil wir eben nicht so sorgfältig gewesen mit dem, was uns anvertraut worden war. Vers 18, Philipper 4 und Vers 18. Denn ich habe alles und habe Überfluss. Ich habe in Fülle, weil ich durch Epaphroditus empfangen habe, was von euch gekommen ist, ein lieblicher Geruch, ein angenehmes Opfer, das Gott gefällt. Mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen, nach seinem Reichtum in Herrlichkeit, in Christus Jesus. Gott aber, Vers 20, unserem Vater sei Ehre oder besser Herrlichkeit, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Hier wird das, was die Philipper getan hatten, als ein Gott angenehmes oder wohlgefälliges Opfer beschrieben. Das kann man auf vielfältige Weise verstehen. Wenn Sie zum Beispiel auch eine Opfergabe geben, während der Tage, die heilig sind, oder sagen wir mal, Sie schicken Ihren Zehnten sogar an die Kirche, verstehen Sie, dass das eine Opfergabe ist oder eine Zehntenzahlung an Gott, nicht an Menschen. Und in vielen Fällen weiß ich auch gar nicht, wer was schickt. Vielfach wird mir das übergeben, ohne dass der Name draufsteht. Das ist total in Ordnung. Nee, ich muss es auch gar nicht wissen. Es ist eine Sache zwischen ihm und Gott. Aber Gott hält sie verantwortlich, wie er das in allen Dingen tut. Ob sie jetzt getreulich ins Nächste zahlen oder nicht, Malachi sagt ihnen, wenn sie es nicht tun, dann berauben sie Gott. Ob sie jetzt getreulich die Gebote halten oder nicht, das ist etwas, was Gott weiß. Auch wenn ich es nicht weiß. Nun, letztendlich wird Gott es ohnehin offenbar machen. Aber die Sache ist die, es ist ein Gott wohlgefälliges Opfer, was ich tue. Und wir alle sollen ein Gott wohlgefälliges Opfer sein. Wir sollen als ein Gott wohlgefälliges Opfer leben. Tun wir das? Tun wir das? Oder sind wir immer nur so ein bisschen auf uns selbst gestellt? Schauen wir uns einmal kurz Epheser Kapitel 5 an. Epheser Kapitel 5 und Vers 2. Epheser 5 und Vers 2, da sagt nämlich Paulus, lebt in der Liebe. Tun wir das? Was ist die Liebe Gottes? Das Halten der Gebote. Und die Gebote sagen uns, was die Liebe Gottes ist. Und wie wir Gott lieben und wie wir die Nächsten lieben. Lebt in der Liebe, genau wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns dahingegeben hat, als Gabe und Opfer für Gott zu einem lieblichen Geruch. So sollen auch wir an den Leiden Christi teilhaben, in dem Sinne, wenn es notwendig ist, und wir leben dann als ein lebendiges Opfer Gott zum lieblichen Geruch. Sehen wir das so? Oder sehen wir Probleme, die wir haben in unserem Leben, an als etwas Schreckliches, das wir in keinster Weise irgendwie erleiden können? Warum ich? Ich habe die größten Probleme in der Welt. Keiner hat so viele Probleme wie ich. Haben Sie eine Ahnung? Hebräer Kapitel 13 und Vers 16. Hebräer Kapitel 13 und Vers 16. Gutes zu tun und Gemeinschaft, vergesst nicht, das haben wir auch schon behandelt, Gemeinschaft. Wenn man zur Versammlung kommen kann, sollte man es tun. Jeder muss individuell natürlich bestimmen, wie das möglich ist. Aber die Gemeinschaft zu verlassen, wie Paulus im Hebräerbrief sagt, kann zur unvergebbaren Sünde führen, wenn Sie den Zusammenhang sehen. Er sagt, Gutes zu tun und Gemeinschaft vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen. Gott, das können manchmal ein Opfer sein. Oh, jetzt muss ich wieder dahin fahren in die Gemeinschaft, in die Gemeinde. Ich fühle mich heute aber nicht so gut. Ich glaube, ich bleibe zu Hause. Ich war, und dann hat man vielleicht kein Internet. Naja, okay, dann egal, dann macht ja nichts. Irgendwie kriege ich das schon hin. Überlegen Sie sich das. Überlegen Sie und prüfen Sie sich selbst, ob das bei Ihnen so zutrifft. Ein Opfer, ja. Aber es ist ein liebliches, Gott wohlgefälliges Opfer, was hier beschrieben steht. Das auch dazu führt, dass man nicht nachlässig wird. Denn die Gemeinschaft gilt ja auch dazu, dass man sich gegenseitig ermutigt. Na, das sollte es zumindest sein. Natürlich, wenn man irgendwie nur mit seinen Problemen aufwartet, dann ermutigt das nicht unbedingt. Nein, aber es ist da der Punkt gegeben, dass man sich gegenseitig auch ermutigt. Und natürlich, ich verstehe das schon, dass Leute zu weit weg sind. Das ist mal klar. Aber so wie man Gelegenheit hat, darum geht es. So wie man Gelegenheit hat, sollte man es tun. Und sollte das nicht vernachlässigen. Kehren wir wiederum zu Philipper zurück. Philipper Kapitel 4. Und lesen wir jetzt noch einmal Vers 19, wo es heißt, mein Gott aber wird allen euren Mangel ausfüllen nach seinem Reichtum. Warum sagt er das hier? Schauen Sie, wenn Sie Mangel haben, dann denken Sie daran, dass Gott alles hat. Gott ist das reichste Wesen, das es gibt. Und Gott hat diesen Reichtum, er kann Ihnen einen Reichtum geben. Er kann Ihnen geben, was Sie benötigen. Auch wenn Sie vielleicht manchmal meinen, dass Gott das nicht kann oder Sie denken gar nicht an Gott. Ach, jetzt habe ich aber dieses Problem. Wie soll ich jetzt diese Rechnung bezahlen? Ach, ich nehme lieber mal von meinem Zehnten. Von meinem zweiten Zehnten. Oder ich gebe den jetzt gar nicht ab. Oder ich behalte den Zehnten. Ich meine, das sind die Probleme. Das sind die Versuchungen. Aber wir sollten dann unser Augenmerk auf Gott richten und sagen, na Moment mal, Gott ist da und er wird mir helfen. Ich brauche nicht da irgendwie jetzt in Dinge einzugreifen, in die ich nicht eingreifen sollte. Gott wird uns nach seinem Reichtum alles geben. Er kann uns alles geben, weil er alles besitzt. Es gibt ja nichts, was ihm nicht gehört. Und Gott wird es tun, wie es heißt, in Christus Jesus, Vers 19, aber man kann übersetzen, durch Jesus Christus. Denn ja, Jesus Christus ist ja unser lebendiger Hohepriester, der da ist, um uns zu helfen. Lesen wir abschließend die Verse 21 bis 23. Wo er sagt, grüßt alle Heiligen in Christus Jesus. Es grüßen euch die Brüder, die bei mir sind. Es grüßen euch alle Heiligen, besonders aber die aus dem Hause des Kaisers. Die Gnade unseres Herrn Christus Jesus sei mit euch allen. Amen. Er spricht wiederum Heilige an. Im Anfang hat er auch bereits schon von Heiligen gesprochen. Heilige sind Menschen, in denen Gottes Geist ist. Es geht ja nicht um Menschen, die irgendwo im Himmel sind. Nein, es geht um Menschen, in denen Gottes Geist ist. Lebendige Menschen. Das sind Heilige. Sie sind ein Heiliger. Wussten Sie das? Einige sagen, sie sind ein komischer Heiliger. Nein, sie sind ein Heiliger, wenn Gottes Geist in ihnen ist. Sie sind ausgesondert zu dem heiligen Zweck, ein geistiges Leben zu führen. Ein Gott wohlgefälliges Leben. Tun Sie das. Tun wir das. Oder lassen wir uns ablenken von Dingen, die in keinster Weise heilig sind. Die in keinster Weise uns als Heilige ausweisen. Im Gegenteil, die möglicherweise, wenn wir uns Menschen sehen, sagen, was, das soll ein Christ sein, wie der lebt. Der lebt ja genauso wie die anderen auch. Oder vielleicht sogar noch schlimmer. Das sollte man in keinster Weise tun. Auch ist wichtig zu begreifen hier, dass Paulus in keinster Weise Petrus erwähnt. Nach der Tradition der katholischen Kirche war Petrus ja die ganze Zeit über in Rom. Wird hier gar nicht erwähnt. Was bedeutet, Petrus war kein Zwischenraum. Okay? Aber er spricht die Menschen an, die im Hause des Kaisers leben, im Kaiser Nero. Und Kaiser Nero ist einer der schlimmsten Verfolger des damaligen Christentums. Aber es gab Menschen in seinem Haushalt, die Christen waren. Auch das muss man begreifen, wenn Paulus zum Beispiel von dem Haushalt von Nero spricht. Er hatte auch diese Menschen im Sinne, die ja nun Christen waren, die den Schutz Gottes ebenfalls auch bedurften. Und dann sagt er zum Abschluss, dass die Gnade des Herrn Jesus Christus mit uns allen sein soll. Und das ist ein wichtiger Punkt, den er uns hier in Erinnerung ruft. Es ist nur, weil Gott der Vater und Jesus Christus aufgrund ihrer Gnade uns berufen haben, dass wir überhaupt verstehen können, worum es eigentlich geht. Aufgrund der Gnade Gottes können wir verstehen, dass wir ewiges Leben erlangen können, dass wir im Reich Gottes sein können, was das Reich Gottes eigentlich überhaupt ist, dass Gott eine Familie ist, dass sie ein gezeugtes Mitglied der Gottfamilie sind, wenn sie getauft sind, dass sie zu einem wiedergeborenen, unsterblichen Gottwesen werden sollen, wenn Jesus Christus zurückkommt. Schauen Sie, die meisten verstehen das überhaupt nicht, sehen das als Blasphemie an. Was, wir sollen Gottwesen werden? Das sagt die Bibel ganz eindeutig. Aber richtig verstehen kann man es nur dann, wenn Gottes Geist einem dieses Verständnis eröffnet. Und wenn das aber der Fall ist, dann sollten Sie auch erkennen in Ihrem Leben, was dann eigentlich gar nicht so wichtig ist. Und was wichtig ist. Und dass Sie dieses Potenzial in Ihrem Leben erlangen. Was Paulus uns im Philipperbrief gesagt hat, was er damals in den Philippern geschrieben hat, was er uns heute sagt, ist etwas, was zeitlos ist. Was für uns genauso wichtig ist, genauso gültig ist wie für die Christen damals, wie für Christen zu allen Zeiten. Und wenn wir kurz zusammenfassen, was wir im Philipperbrief gelesen haben, dann fangen wir damit an, dass Paulus seine Zuversicht, seine Überzeugung zum Ausdruck brachte, dass wir es ins Reich Gottes schaffen werden. Es sei denn, dass wir uns selbst als unbewährt erweisen, dass wir uns selbst disqualifizieren. Wie ich sagte, nur Sie und ich können das verhindern. In Gottes Augen sind Sie bereits schon ein wiedergeborenes Gottwesen in seiner Familie. Sehen Sie aber zu, dass Sie diesen Prozess nicht unterbrechen, dadurch, dass Sie sich disqualifizieren, dass Sie abweichen von diesem Weg. So, dann hat Paulus davon gesprochen, dass egal in welcher Situation man stecken mag, man kann immer noch dazu beitragen, dass das Reich Gottes, das Evangelium vom Reich Gottes gefördert wird. Und er war im Gefängnis. Und gleichwohl hat er nicht aufgegeben, selbst unter solchen Umständen hat er nach wie vor in diesem Falle das Evangelium gepredigt. Und er spricht dann von jenen, die es mit unsauberen Motiven tun. Die haben zwar auch die Wahrheit gesprochen, aber nicht mit den richtigen Motiven. Und Paulus sagt, okay, solange über die Wahrheit gepredigt wird, freue ich mich darüber. Nur das hilft denen nicht, die mit unsauberer Motivation agieren. Aber es hilft natürlich denen, die hören. Ich habe damals Predigten gehört von Menschen in Gottes Kirche, die nachher weggegangen sind. Von denen man vielleicht sogar sagen muss, die waren vielleicht nie bekehrt. Aber als sie in der Kirche waren und die Predigten gegeben haben, die waren gute Predigten. Und so kann Gott das tun. So dann hat er davon gesprochen, was es bedeutet, abzuscheiden und mit Christus zu sein und dass Christus sein Leben ist und Sterben sein Gewinn. Und auch das ist wichtig zu begreifen, was er damit meint. Und er hat dann sehr viel über die Einigkeit innerhalb von Gottes Kirche gesprochen. Und die kann nur dadurch erreicht werden, dass man in Demut und in Liebe lebt. Die gleiche Demut, die gleiche Liebe, die Christus hatte, der Gott war, der willens war, seine Göttlichkeit aufzugeben, um ein Mensch zu werden, damit Sie und ich ewiges Leben erlangen kann. Und gleichzeitig werden wir aufgefordert, unsere eigene Bestimmung, unser eigenes Heil mit Furcht und Zittern zu begehen, daran zu arbeiten. Und im selben Zeitpunkt als ein Licht in dieser schrecklichen Welt zu leuchten. Nicht unbedingt als ein Licht großartige Predigten zu geben, anderen Menschen, die das gar nicht hören wollen. Nein, sie leuchten als ein Licht. In den meisten Fällen sehr schweigsam. Sehr schweigsam. Und dann wird uns auch etwas gesagt über Charakterentwicklung, richtige Charakterentwicklung. Das ist ein Prozess. Das kann nicht so auf einmal erfolgen. Das braucht Zeit. Und Gott gibt uns diese Zeit, dass wir uns für das Richtige entscheiden, nachdem wir erkannt haben, was das Richtige ist, und dann auch danach leben und dann auch diese Entscheidungen so weit treffen. Wir werden aufgefordert, nicht solchen zu folgen, die falsche Doktrinen lehren oder aber die auf falsche Weise leben, die keinen göttlichen Charakter entwickeln, sondern diesen ungöttlichen Charakter möglicherweise sogar noch weiter entwickeln. Paulus sagt, nein, damit habt nichts zu tun. Er sagt uns auch, dass wir genügsam sein sollen, zufrieden sein sollen mit den Dingen, die wir haben, weil wir verstehen, dass Gott immer bei uns und mit uns sein wird. Und wir werden immer von Gott gefördert werden. Er wird uns helfen, so solange wie wir willens sind, nach seinem Geboten, seinen Gesetzen zu leben. Denken wir daran, dass wir Gott Dank sagen sollen für seine unaussprechlichen Geschenke. Geschenke der Weisheit, Geschenke des Verständnisses, Geschenke der Reue, des Glaubens, Vergebung, Rechtfertigung, Gerechtigkeit. Sein kostbares und bezahlbares Geschenk des Heiligen Geistes, die Frucht des Heiligen Geistes, die da ist, unter anderem Liebe, Friede, Zufriedenheit, andere göttliche Charaktereigenschaften. Und dass wir das Verständnis haben können, was unsere Zukunft für uns birgt. Das ewige Heil in der Zukunft, ewiges Leben im Reich Gottes. Ein Heil, das uns in sehr kurzer Zeit offenbart werden wird. Ich habe Herrn Hanstein gewarnt, dass ich das letzte Mal zum Laputtenfest bei der letzten Predigt ein paar Ermahnungen mit ihm auf den Weg gegeben habe. Und er musste dann nochmal hochkommen hier, um das letzte Lied, die letzte Hymne mit uns zu singen. Und das gleiche wird jetzt passieren. Ich könnte hier mit Donnergewalt jetzt eine Standpauke halten. Denn es gibt Dinge hier, die in keinster Weise erfreulich sind. Es gibt Dinge hier, die mich sehr besorgt gemacht haben. Und ich hoffe, dass ich alle euch wiedersehen werde zum Laputtenfest. Ich hoffe. Es gibt ein Lied, das vor vielen Jahren einmal geschrieben worden ist. Vielleicht die einigen von Ihnen, die älter sind, die kennen sich, können sich vielleicht noch daran erinnern. Das hieß, frag nicht, warum ich gehe. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen das kennt. Habe ich letztens wieder gehört. Ich habe es ein bisschen umgeschrieben, um hier etwas Ihnen mitzuteilen. Es ist ein sanftes Lied, das zum Nachdenken anregt. Es ist nicht dieses Lied des Gewitters und des Hagels und des Sturmes. Es ist mehr eine sanfte Ermahnung, die vielleicht mehr bringt als Hagelschlag. Ich habe ja keine musikalische Untermalung, ich werde es also jetzt ohne Untermalung Ihnen mitteilen. Und ich hoffe, dass das auf keinen zutrifft hier. Aber es könnte sehr wohl. Fragt euch, was ich euch sage. Fragt euch, warum. Fragt euch, warum ich klage. Fragt euch, warum. Ich will euch doch nur sagen, ich hab euch lieb. Das Schönste im Leben wollte ich euch geben. Fragt euch doch nur das eine, fragt euch warum. Fragt euch, warum ich weine, fragt euch warum. Wir gehen auseinander, morgen liebt euch ein anderer. Werdet ihr dann auch fragen, warum?